Hi. Vor kurzem habe ich eine Freundin besucht, die ich das letzte Mal vor 4 Jahren gesehen habe. Wir sehen uns nicht so oft, weil wir nicht im gleichen Land wohnen. Und es war, jetzt denken natürlich alle, ich sage wie immer. Nein, es war natürlich überhaupt nicht wie immer. Wie sollte es auch? Wir haben uns ja 4 Jahre nicht gesehen und in 4 Jahren verändert sich unglaublich viel. Es war also überhaupt nicht wie immer, Gott sei Dank. Aber wie schon so oft oder auch wie früher waren wir sofort im Gespräch. In einem richtig guten Gespräch. Und in diesem Gespräch haben unsere biografischen Eckdaten der letzten Jahre natürlich eine Rolle gespielt. Also die eigenen Projekte, die Umzüge, die Trennungen und die ganzen Eckdaten der anderen, klar. Also wenn ich der feministischen Theorie für eine Sache dankbar bin, ist, dass sie den Begriff Gossip mühsam wieder aufgewertet hat. Also ich jetzt feministisch gossipen kann. Wir sprachen also über unser Leben und über das Leben der anderen und dennoch hatte ich keine Sekunde das Gefühl, dass wir uns einfach nur auf den neuesten Stand bringen würden. Das, was man im Englischen als Catching Up bezeichnet. Wir sprachen zwar über die Ereignisse und die Erlebnisse der letzten Jahre, aber dann, wenn sie sich dazu eigneten, Bausteine des Gesprächs zu werden, das wir eben führten, also Bausteine eines eklektischen Gesprächs, wo man was bastelt, zusammenfügt, ein Gespräch, das nicht einfach dem Austausch dient. Und dieses Gespräch war toll, es war konstruktiv, ohne zweckgerichtet zu sein, also wir wussten nicht, wo wir damit hin wollten. Wir haben einfach das gemeinsame Denken und Sprechen und Denken beim Sprechen genossen. Und anschließend habe ich dann angefangen, über diesen Begriff, diesen englischen Begriff Catching Up nachzudenken. Let's catch up. Und was für eine Abneigung ich dagegen habe. Eine richtige kleine Aversion, die sich bei mir als, ich würde sagen, als Spannung im Kiefer bemerkbar macht, als wollte ich sogar die Worte nicht so richtig in den Mund nehmen. Eine winzige muskuläre Abwehr. Let's catch up. Was mag ich nicht an dieser Floskel? Also vielleicht, dass es eine Floskel ist erstmal. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir auf, dass es sich auch irgendwie so anhört, als müsste man irgendwie einen Bericht einreichen oder eine lückenlose Biografie vorweisen. Als wäre Sprechen eben nur Berichten und nicht Basteln. Aber wie es dann so ist, wenn man einen Begriff ein wenig hin und her wendet, manchmal entdeckt man daran ja auch eine neue Seite. Denn irgendwie gibt's auch was mir gefällt an dem Begriff Catching Up, Let's Catch Up. Ich mag, dass darin eine Bewegung steckt. To catch up heißt ja auch jemanden einholen. Aber wer holt im Gespräch eigentlich wen ein? Und wie funktioniert diese Dynamik? Dazu habe ich ein paar Gedanken, auf die komme ich am Ende der Folge zu sprechen. Und wie der Titel der Folge schon verrät, werde ich auch über Freundschaft sprechen. Doch damit das Denken über die Freundschaft nicht einfach in der Kalenderblattbetulichkeit bleibt, wie Silvia Bovinschen es nennen würde, sondern ihn in, Zitat, seiner ganzen entgrenzenden Radikalität würdigt, Zitat Ende, fange ich nicht bei den Dingen an, die uns anziehen, sondern bei denen, die uns abstoßen. Wie mich zum Beispiel die Floskel Let's Catch Up. Und damit schließe ich auch an die letzte Folge an, denn letztes Mal ging es ja um Augenblicke der Wahrheit. Es ging um Schaffenskrisen, um Erweckungsmomente, um große Konversionen, aber auch um kleine Lustmomente, also um die unwillkürliche Erinnerung bei Proust beispielsweise und das Haiku bei Barth. Heute beginne ich in gewisser Weise mit dem Gegenteil. Es geht auch um affektive Gewissheiten, aber, also um affektive Gewissheiten angesichts ganz bestimmter Details, aber ganz bestimmter Details, die uns nicht anziehen, sondern abstoßen. Details, die uns keine Lust, sondern eher eine Art Unlust bereiten oder eine Unlust in uns erzeugen. Also Details, vor denen wir zurückschrecken, zurückweichen, bei denen sich uns die Haare sträuben. Also auch kleine Augenblicke der Wahrheit. Zum Beispiel Geräusche, die wir nicht ertragen können. Worte, die wir nicht ausstehen können. Ja, Worte, die uns manchmal regelrecht anekeln. Dabei beziehe ich mich auf das großartige Buch Überempfindlichkeit, Spielform der Idiosynkrasie von der eben schon zitierten Silvia Bovinschen. vergleiche die hier beschriebenen Antireaktionen mit dem Abjekt von Julia Kristeva und spreche dann mit Bovinschen und Roland Barth über Freundschaft bzw. über Komplizenschaft. Zunächst also zu Silvia Bovinschen. Ähnlich wie Roland Barth fängt sie mit einem Affekt an, der so individuell ist, so sehr Ausdruck des idiosynkratischen Gemisches, das wir selber sind, so nennt sie das. Wir sind idiosynkratische Gemische. Dass es wirklich Mut erfordert, finde ich, zu versuchen, etwas Allgemeines dazu zu sagen. Nämlich eben besagte Abstoßung der Spontanekel, wie sie es auch nennt. Wie kommt es, fragt sich Bovinschen, dass manchmal ein bestimmtes Detail, das eigentlich nicht der Beachtung wert ist, doch alle unsere Beachtung auf sich zieht und uns eine banale Äußerlichkeit, irgendwas in der Welt im Innersten trifft, ins Mark trifft. Splitter des Alltäglichen, Fragmente, Stoffe, Gesten, Worte, die uns abstoßen. Zum Beispiel so, Zitat. Eine Freundin hat eine Aversion gegen Männer in Sandalen. Ein Freund hasst das Wort lecker. Ein anderer ist abgestoßen, wenn das Klopapier ungeduldig zwischen zwei Perforationen abgerissen einen faserigen, zackigen Rand aufweist. Adorno hatte eine Abneigung gegen Jazzmusik und gegen den Begriff der Persönlichkeit. Kant mochte das Wort Schrank nicht. Im Zeller lesen wir, dass Jakob von England den Anblick eines blanken Schwerts nicht ertragen konnte. Und im Meyer von 1895, dass Cäsar und Wallenstein das Miauen von Katzen eklig fanden. Johannes Strauss liebte Papageien und Dackel, Schiller bekanntlich den Geruch von faulen Äpfeln. Eine Freundin erzählt von einer akustischen Idiosynkrasie gegen das Geräusch, das der Flügelschlag der Vögel verursacht. Ich bin angewidert von den Wörtern schmackhaft und bekömmlich. René Magritte hasste Pfadfinder und den Geruch von Öl. Zitat Ende. Ha. Ich überlege natürlich sofort, was ich dieser Liste außer Let's Catch Up noch hinzufügen würde. Zumal mir die Abneigung für diese Floskel ja noch irgendwie, das mir ja irgendwie klar, woher das kommt. Ich kann das also inhaltlich herleiten. Aber es gibt ja auch diese unerklärlichen Abneigungen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist da natürlich einiges. Ich hasse alle Verniedlichungsformen und das Wort Achtsamkeit. Ich kann es nicht leiden, wenn man mir Essen auftut. Wenn man mir nachschenkt, ist das wiederum total okay. Ich mag das Wort Kohl nicht, obwohl das Gemüse mir eigentlich gut schmeckt, aber ich bin mir sicher, dass es besser schmeckte, wenn es anders hieße. Ich mag nicht, dass Handseife von Seife unterschieden wird. Überhaupt mag ich das Wort Seife nicht, genauso wenig wie das Wort Hygiene. Obwohl ich letzterem irgendwie zugute halten muss, dass es ein Y enthält. Und jedes Y empfinde ich wie ein freundliches Zunicken. Wahrscheinlich, weil mein Nachname ein Y enthält. Ziemlich wahrscheinlich. Ich finde es unerträglich, ein Gespräch im Nacken zu haben. Sprich, wenn Menschen, die hinter mir laufen, sich laut unterhalten und dann bleibe ich wirklich stehen wie so ein trotziges Kind, entrüstet und warte, bis sie vorbeigelaufen sind. Und nichts, aber auch nichts macht mich wütender als die störrische Schlaffheit einer Matratze, wenn man sie zum Beispiel beziehen muss oder wenn man sie noch schlimmer beim Umzug durchs Treppenhaus tragen muss. Ach. Ist es wichtig oder unwichtig, fragt sich Bovinschen nun. Ist es viel oder nichts, die Bedingung von allem oder nur eine amüsante Beigabe? Und weiter, Zitat. Wie, wenn wir es zu tun hätten mit undurchsichtigen Initiationen, wenn diese Kuriosa sich ohne unser Wissen anstiftend und lenkend in unsere großen Gefühle, unsere großen Ideen, unsere großen Pläne mischen? Zitat Ende. Gerade weil Idiosynkrasien so individuell sind und sich an so kleinen, scheinbar belanglosen Details zeigen, scheinen sie nicht wichtig. Deswegen übergeht man sie ganz gerne. Man kann sie auch einfach ignorieren. Doch das wäre ein großes Versäumnis, denn was sich hier auftut, ist ein Bereich, in dem sich das Physische, das Kognitive und das Kulturelle treffen, wo diese drei Bereiche aufeinandertreffen und sich zu einem Affekt mischen. Was ich an diesen Überempfindlichkeiten, an diesen Vorlieben und Abneigungen manifestiert, ist also so eine Art Eingenommenheit des Fleisches, ich will nicht sagen Voreingenommenheit, denn das klingt zu sehr nach Vorurteil. Und Bovinschen betont immer wieder, dass Idiosynkrasien sich zwar zu Vorurteilen verfestigen können, aber dass das schon wieder eine rückwirkende Rationalisierung ist. Der spontane Ekel, die spontane Abstoßung, ist jedoch noch nicht begrifflich. Es ist eine physische Reaktion. Wir sind körperlich abgestoßen von einzelnen Worten oder Gesten oder Zügen. Und das muss ich nochmal betonen. Also Bovinschen sagt, sie sei angewidert von dem Wort bekömmlich. Das ist eine reflexhafte körperliche Reaktion auf einen Signifikanten. Und erstmal zunächst total unabhängig von seiner Verwendung in einem bestimmten Zusammenhang. Wir befinden uns hier also in einem Bereich an der Grenze des Sinns. Und dass dann an dem Wort bekömmlich ein ganzer Diskurs dranhängen mag oder dass man gleich dazu Assoziationen entwickeln kann, die in den Bereich der zum Beispiel bevormundenden Ernährung reichen könnten, dass einen da jemand reinreden will, das ist aber bekömmlich. All das ist wichtig und das lässt auch vermuten, woher jetzt Bovinschens Abgestoßenheit von diesem Begriff kommt oder kommen kann. Aber das darf nicht über den krassen Fakt hinwegtäuschen, dass ein Signifikant eine körperliche Reaktion an der Grenze des Sinns hervorruft und diese, also die Grenze zum Sinn, damit irgendwie aufscheinen lässt oder sichtbar macht. Diese Art Irritation mag klein sein, das ist ja jetzt auch nicht weltbewegend, wenn man das Wort bekömmlich nicht mag, und dennoch hat sie das Zeug dazu, uns aus der Bahn zu werfen. Oder sagen wir mal, minimal vom Weg abkommen zu lassen. Das sind keine großen Ereignisse. Also ich stehe jetzt nicht am Scheideweg und ändere mein ganzes Leben angesichts eines Behälters mit Handseife. Aber dennoch sind unsere Bahnen von solchen Irritationen bestimmt. Vielleicht, weil ich die Augen verdrehe und ungeduldig zum nächsten Artikel weiterklicke, wenn ich das Wort Achtsamkeit irgendwo lese. Oder auf einer Party in die Küche flüchte, weil jemand das Wohnzimmer betreten und laut Servus in die Runde gesagt hat, ein Wort, das ich überhaupt nicht leiden kann, vor allem nicht die Art und Weise, wie es meistens präsentiert wird. Aber mit wem komme ich dann in der Küche ins Gespräch? Oder mit wem komme ich in der Küche nicht ins Gespräch, weil das Wort Servus in irgendjemand anderem heimatliche Gefühle weckt? Das sind also keine großen Umwälzungen und doch haben diese Irritationen Effekte und Auswirkungen. Und seien wir mal ehrlich, selten sind es ja die großen Einfälle, Schaffens- oder Lebenskrisen, die unser Leben bestimmen. Meistens sind es ja kleine Irritationen, minimale Events, eine Abstoßung, Zurückweichen, viele kleine minimale Richtungsänderungen. Um an die letzte Folge anzuschließen, hier wirkt kein absoluter Imperativ, kein du musst dein Leben ändern, sondern das Leben ändert sich sowieso, die ganze Zeit. So geht es doch immer. Und manchmal können wir das auch noch nachvollziehen. Bovinschen, Silvia Bovinschen, habe ich zum Beispiel entdeckt, weil ihr Name in einem Buch von Thomas Meinecke fiel. Und Bovinschen hatte Ende der 70er Jahre ein viel gelesenes feministisches Buch geschrieben, Die imaginierte Weiblichkeit, das ich nicht gelesen habe, das aber eben dort erwähnt wurde. Und das war aber nicht der Grund, warum ich sie nachgeschlagen habe. Ich habe sie nachgeschlagen, weil ich ihren Namen mochte und weil ich eigentlich eh schon auf dem Sprung war. Weil mir irgendwas in dem Meinecke-Buch nicht gefiel, ohne dass ich jetzt sagen könnte, was es eigentlich war. Ich war irgendwie unruhig, ich wollte nicht wirklich weiterlesen, ich wollte also weg. Also habe ich das Buch beiseite gelegt, Bovinschen gegoogelt, ein paar Nachrufe gelesen, sie ist 2017 verstorben. Und irgendwo tauchte dann der Titel dieses Buches auf, Idiosynkrasie enthält ein Y und hier we are. Was ich damit sagen will, ist, manchmal lässt sich eine derartige Verkettung von Nichtigkeiten also irgendwie zurückverfolgen. Aber diese Reaktionskette aufzuzeigen, erklärt noch nicht die Reaktion. Wieso bin ich von manchen Dingen abgestoßen und von anderen unerklärlich sinnlich angezogen? Und wenn ich so gar nicht sagen kann, was sich hier in mir querlegt und verweigert oder voranprescht und vom Weg abkommt, kann ich dann von einem starken Subjekt sprechen? Also wer oder was ist hier eigentlich angezogen oder abgestoßen? Was ist das für eine Agency? Was ist das für eine Handlungsmacht? Von einer bewussten Entscheidung kann ja nicht die Rede sein. Weshalb Bovinschen ja auch die Frage stellt, ist es wichtig oder unwichtig? Und vermutet, dass diese Kleinigkeiten sich lenken in unsere Pläne mischen und unser Wissen anstiften, ohne dass es uns bewusst ist. Da spricht was mit, da lenkt was mit. Aber was ist dieses Etwas? Es sind ja nicht die Dinge selbst abstoßend. Das Wort Schrank ist erstmal nur ein Signifikant, der weder abstoßend noch anziehend ist, sondern einfach eine Kategorie von Gegenständen in der Welt bezeichnet. Nein, die Abneigung ist subjektiv. Und doch haben wir Schwierigkeiten, sie mit der Vorstellung eines handlungsmächtigen, rational denkenden Subjekts irgendwie in Einklang zu bringen. Statt ich denke, müsste man eigentlich sagen, es denkt, heißt es bei Lichtenberg. So wie man sagt, es blitzt. Lichtenberg ist eine der Figuren, die Bovinschen in ihrem Buch behandelt. Er hat in seinen sogenannten Sudelbüchern über mehr als 30 Jahre Gedanken und kurze Aphorismen notiert, die oft von seinen eigenen Anstößen und Abstößen des Denkens handeln. Lichtenberg, sagt Bovinschen, habe gewusst, dass wir mehr wissen, als wir wissen. Und dann arbeitet sie sehr schön heraus, wie dessen Leben und dessen Denken nicht in geraden, sondern in gezackten Linien verlief, also von assoziativen Sprüngen bestimmt war, von spontanen Reaktionen, die sie als Gewissheiten ohne Geltung bezeichnet. Das ist also ein Denken, das seine Anstöße aus den Abstößen bezieht, unter anderem natürlich, die sich aber nicht zum Gesetz formulieren lassen. Diese Idiosynkrasien erhaschen irgendwas, wir sind uns selbst voraus, wir wissen etwas, von dem wir nicht wissen, dass wir es wissen, doch das sind immer nur Momente. Die Idiosynkrasie habe Recht und Berechtigung, aber nur für den Moment. Mehr kann sie nicht und mehr darf sie nicht, sagt Bovinschen. Mehr kann sie nicht, mehr darf sie nicht, denn wenn ich anfange, ein Gesetz daraus zu machen, dann bin ich ganz schnell beim Vorurteil. Dennoch sind unsere unerklärlichen Anziehungen und Abstoßungen, und hier lässt sie eben nicht locker, natürlich ein wichtiges Movens unserer Denkbewegungen und müssen deshalb irgendwie berücksichtigt werden, wenn man sich mit dem Denken auseinandersetzt. Es denkt. Damit ist Lichtenberg natürlich ein Wegbereiter der Psychoanalyse. Also das Wissen, von dem wir nichts wissen, das ist die lacanianische Beschreibung für das Unbewusste. Ein Netz aus signifikanten und signifikanten Verbindungen von einzelnen Sätzen und Satzteilen. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie den Latent Space beim Machine Learning oder das Chaos bei Gilles Deleuze. Denken heißt einen Schnitt ins Chaos machen, sagt Deleuze. Und was dabei noch so zutage gefördert wird, darüber haben wir keine Kontrolle. Das Subjekt in der Psychoanalyse ist selbst so eine Art Schnitt ins Chaos der Sprache. Es ist immer in bewusst und unbewusst gespalten und wir sind ständig mit unserer eigenen Fremdheit konfrontiert, mit einzelnen Signifikanten, die aufploppen oder sich durch Versprecher bemerkbar machen, mit Sätzen, die auf einmal aufscheinen, von denen in unserem Kopf auftauchen, von denen wir keine Ahnung haben, wo sie herkommen. Da ist was in uns, was uns gleichzeitig fremd ist. Ich bin nicht immer meiner Meinung, heißt es deshalb auch bei Paul Valéry. Man ist sich immer selbst fremd. Aber genau diese Selbstspaltung ist es ja auch, was einen produktiv werden lässt. Denn dass man, wie Valéry, jahrzehntelang morgen um morgen ein Heft nach dem anderen mit Gedanken und Überlegungen füllt, oder wie Lichtenberg in seinen Sudelbüchern, das setzt voraus, dass man A, noch nicht weiß, was man sagen will, und B, nicht immer seiner eigenen Meinung ist. Bovinschen führt diesen Effekt zugespitzt an Karl Kraus vor, und das ist eine andere Figur, die sie behandelt in ihrem Buch über die Tangente Walter Benjamin. Aber egal, es geht um Karl Kraus und zeigt, wie dieser sich in seinem Schreiben immer wieder an sich selbst abstößt. Die Idiosynkrasie wird hier zum Furor Poeticus, einer schöpferischen Kraft, die daraus resultiert, dass der Autor sich immer wieder an sich selbst entzündet, sich immer wieder selber antreibt, sodass hier Sprache und Körper, Stil und Idiosynkrasie zusammenlaufen. Kraus wird hier als ein ziemlich eitler Autor dargestellt, ein Ekel, der sich immer wieder schreibend in seiner eigenen Eitelkeit exponiert und dann gewissermaßen gegen sich selbst wendet und an der Version seiner selbst, die er eben zu Papier gebracht hat, abstößt. Also da leidet jemand an den Worten, die er selber hervorbringt. Und dieser Vorgang ist hochproduktiv, weil er deswegen mehr schreiben will. Und zutiefst körperlich. Also eine Art Ekel des Ekels, eine Art Ekel am eigenen Stil, die wiederum den eigenen Stil ausmacht. Der Körper ist hier autoaggressiv eingebunden, so sagt Bovinschen. Zitat, Körper und Stil stehen in einem Prozess der wechselseitigen Ansteckung. Das ist ein produktiver, keinesfalls gesunder Vorgang. Zitat Ende. Ja, gesund klingt es wirklich nicht, diese autoaggressive Selbstzündung. Und irgendwas gefällt mir auch nicht an dieser Beschreibung des Schreibens als gequälten Prozess. Das riecht mir ein bisschen zu sehr nach dem Künstlerbild, das zu meinen Studienzeiten noch an den Akademien verbreitet war. Also das Bild des gequälten Malers, der sich an der Welt aufreibt, daran leidet und das macht ihn produktiv. Sehr, sehr männlich. Nicht, weil die schöpferische Selbstqual so männlich wäre, sondern weil ich diese Art der Inszenierung mit einem bestimmten männlichen Künstlerbild dieser Zeit in Verbindung bringe. Ganz anders beschreibt zum Beispiel meine Freundin Sabine Bokelberg den Prozess, den Prozess des künstlerischen Schaffens. Diese Art der Produktion, in der man sich quasi verdoppeln muss, um die Bälle zwischen selbst und selbst hin und her zu spielen. Sie nennt das nämlich Selbsternährung. Und Selbsternährung gefällt mir viel besser. Das ist auch eine Art Selbstzündung, aber ohne diese Eitelkeit, die Karl Kraus und die Malschweine an den Akademien zu brauchen scheint, um die Maschine zu ölen. Selbsternährung, sehr gut. Wir sind also alle gespalten. Und in den meisten Fällen assimilieren wir diese kleinen Merkwürdigkeiten und Schrullen und Grillen und Abneigungen. Und je älter die Leute werden, desto mehr scheinen sie ja auch daraus zu bestehen. Also diese Eigenheiten scheinen sie dann auszumachen. Und dennoch ist wichtig, dass unser Zurückschrecken, unser Abgestoßensein, diese Abneigung, die wir uns hier mit diesen Selbstbezeichnungen attributiv zuschreiben wollen, dass das eine Zurückweisung ist, eine Negation, also ein Nein. Subject is the rejection of attributes, heißt es bei Paul Valéry. Anscheinend, ich habe das Zitat bei dem Autor Darian Leader gefunden, aber er zitiert es ohne Quellenangabe und ich kann es nirgends finden. Deswegen auf Englisch und ohne Gewehr, Subject is the rejection of attributes. Das Subjekt ist die Zurückweisung von Attributen. Das heißt natürlich nicht, dass wir überhaupt keine Selbstbeschreibungen, keine Attribute unserer selbst annehmen. Also klar gibt es Merkmale, die ich mir selbst zuschreiben würde. Aber das ist nicht, was hier mit dem Subjekt gemeint ist. Zumindest wäre das nicht das psychoanalytische Subjekt. Denn das ist wie gesagt gespalten. Also bevor das Subjekt "das bin ich" sagen kann, sagt es erstmal "das bin ich nicht". Das ist gewissermaßen der erste Akt, der das Subjekt überhaupt erst hervorbringt. Also ein kleines Kind begreift, dass es nicht die Mutter ist. Dass die Mutter eine andere ist. Das bin nicht ich, ich bin nicht du. Das ist das Subjekt. Alles andere, was wir dann mit Identität verbinden, selbst oder ich nennen, all das kommt viel später. Ein Subjekt zu sein heißt also, Nein zu sagen. Und Darian Leader, bei dem ich dieses Valéry-Zitat gefunden habe, der betont, dass sich das auch in unserem kulturellen Fundus niedergeschlagen hat. When machines are depicted as having developed minds of their own in novels and films, it always starts with this, an act of disobedience, of saying no. Und weiter heißt es dort, this subject of opposition and desire can also be equated here when we see desire as fundamentally a refusal of the demands of the other, a rejection of its signifiers or some of them. Without refusal, there is assimilation in the other's demand, which effectively negates the subject. Zitat Ende. Opposition and desire gegen den Anspruch des anderen. Darauf komme ich gleich zurück. Zunächst will ich mir aber noch etwas genauer anschauen, was das eigentlich für ein Nein ist. Denn es handelt sich hier ja um kein ausgesprochenes Nein, also kein verbalisiertes Nein, sondern um eine körperliche Reaktion, wie wir bei Bowen schon gesehen haben. Das erinnert stark an die Theorie der Abjektion von Julia Kristeva. Die Abjektion oder das Abjekt. Denn das Abjekt bei Kristeva ist ebenfalls eine körperliche Reaktion. Das Abjekt, das ist weder Subjekt noch Objekt, sondern was dazwischen. Ein Nicht-Objekt. Etwas, das die Subjekt-Objekt-Trennung verwischt oder bedroht. Wir reagieren darauf mit einer Abstoßung. Ja, eigentlich ist das Objekt selbst nicht einfach ein Ekelobjekt, sondern der Akt des Ausstoßens, des Verwerfens. Das ist ein psychischer Mechanismus, der in der Körperlichkeit wurzelt, der aber letztendlich dazu da ist, die Subjektgrenze aufrechtzuerhalten, zu beschützen. Ich bin abgestoßen von irgendwas und mit meinem Zurückweichen, mit meinem Ekel, ziehe ich eine Grenze und sage, das bin nicht ich. Ein simples Beispiel für ein Objekt, das zwischen Subjekt und Objekt ist, wenn ich irgendwie ausspucke und im nächsten Moment und mich im nächsten Moment vor meiner eigenen Spucke ekle, dann bin ich hier in so einem komischen Zwischenbereich. Bin das nun ich? Ist das ein Teil von mir? Das war ja gerade noch Teil von mir. Oder ist es ein Objekt, ein Ekelobjekt da draußen? Es ist halt weder noch, also zwischen Subjekt und Objekt. Der Ekel ist ein Zurückweichen vor dem, was unsere Subjektgrenzen bedroht, vor dem, was uns gewissermaßen von den Rändern her auflöst. Psychoanalytisch würde man diesen Akt Separation nennen. Also man ist in die Welt geworfen und diese Welt droht einen die ganze Zeit zu überwältigen, aufzufressen, zu verschlucken. Heidegger nennt das Geworfensein. Psychoanalytisch spricht man von Alienation. Man muss sich in der Welt behaupten, man muss ja sich selbst weniger verteidigen als erstmal behaupten, und zwar indem man eine Grenze zieht. Die elementarste Form davon ist die körperliche Übelkeit, sagt Christeva, und versetzt sich dazu zurück in das Kleinkind, das die Milch wieder ausspuckt, das die Eltern ihm verabreichen. Zitat: Nausea makes me balk at the milk cream, separates me from the mother and father who proffer it. I want none of that element, sign of their desire. I do not want to listen. I do not assimilate it. I expel it. But since food is not an other for me, I expel myself. I spit myself out. I abject myself within that same motion through which I claim to establish myself. Zitat Ende. Das Objekt ist also ein ziemlich hilfreiches Konzept, um sich zu veranschaulichen, dass das Ich nicht einfach verneint, sondern der Akt der Verneinung ist. Das ist ja auch, was das Paul-Valéry-Zitat eigentlich sagt. Subject as a rejection of attributes, ein Zurückweisen von Attributen. Das muss ich wirklich nochmal betonen. Das Subjekt ist diese Zurückweisung von Attributen. Und hier wird auch klar, dass Christeva, dass es in Christevas Beispiel nicht einfach um Ekel geht, da ist irgendwas eklig in der Welt, sondern dass der Ekel einfach die elementarste Form dieses Subjekts als Prozess der Verneinung ist. Die Übelkeit in diesem Beispiel, das ich von ihr gerade zitiert habe, angesichts der Milch, das ist nicht einfach eine Laktoseintoleranz, obwohl es sowas natürlich auch gibt. Aber in diesem Beispiel ist die Milch sign of their desire, ein Zeichen für das Begehren des anderen, der sich als Anspruch an mich äußert. Trink das. Wovor ich mich also schützen muss, ist das Begehren des anderen. Nicht vom Begehren des anderen verschluckt zu werden. Das ist existenziell. Und unsere Überempfindlichkeiten, unsere leichten Schrullen, Grillen und Idiosynkrasien, die man schnell abtun könnte, die bestimmen ganz wesentlich, wer wir sind. Und zwar, indem sie anzeigen, an welcher Stelle wir diese Separation setzen, diese Trennung. Das heißt, an welcher Stelle wir sagen, wer wir nicht sind. Ist das wichtig oder nicht, war ja Bovinschens Frage. Und das kann man dann wohl beantworten mit, es geht um Leben und Tod. Unsere Zu- und Abneigungen sind also existenzielle Selbstsetzungen, die in der Körperlichkeit wurzeln. Und das weiß auch Roland Barthes. In seinem Buch Roland Barthes par Roland Barthes, also Roland Barthes über Roland Barthes, schlimmerweise im Deutschen den Titel trägt über mich selbst. In diesem Buch erstellt Barthes eine Liste von Dingen, die er liebt, unter anderem flache Kopfkissen, Kleingeld und über alle Maßen eiskalt gekühltes Bier, gefolgt von einer Liste an Dingen, die er nicht liebt, unter anderem Nachmittage, Initiativen, Frauen in langen Hosen und Treue. Roland Barthes stellt sich also gar nicht erst die Frage, ob das wichtig ist oder nicht. Natürlich ist es wichtig. Aber er gesteht dem anderen zu, dass das Gemisch aus Zu- und Abneigung, die man selber ist, dem anderen entweder bedeutungslos oder rätselhaft erscheinen mag. Zitat: ich liebe nicht. Das hat für niemanden Bedeutung, das hat anscheinend keinen Sinn. Und doch bedeutet all das, mein Körper ist eurem nicht gleich. So tritt in diesem anarchischen Aufschäumen der Neigungen und Abneigungen, dieser Art zerstreuten Schraffierens, langsam die Figur eines Körperrätsels hervor, das nach Komplizität oder Gereiztheit verlangt. Hier beginnt die Einschüchterung des Körpers, das den anderen dazu zwingt, mich liberal zu ertragen, schweigend höflich zu bleiben vor den Genüssen und Verweigerungen, die er nicht teilt. Zitat Ende. Der andere ist nicht nur ein Rätsel, er ist ein Körperrätsel. Und damit eine Zumutung. Denn er ragt in meinem Bereich. Und andersrum natürlich genauso. Wir sind dem anderen und ja auch uns selbst ebenfalls ein Körperrätsel und damit eine Zumutung. Mein Körper ist eurem nicht gleich. Das ist ein Versuch, sich vor dem Begehren des anderen zu schützen, indem das eigene Begehren artikuliert wird und Platz beansprucht. Das ist also nicht alleine eine Identitäts-, sondern grundsätzlich noch eine Existenzbehauptung, eine Grenzziehung, die letztlich einfordert, mit dem eigenen Begehren Raum einnehmen, also da sein zu dürfen. Das passt ziemlich gut zu Kristeva, die hervorhebt, dass die Frage, die diesen kontinuierlichen Akt der Selbstabgrenzung, also die Abjektion, begleitet, dass diese Frage nicht ist, wer bin ich, sondern vielmehr, wo bin ich? Aus der Frage nach dem Sein wird hier eine der Verortungen, was übrigens sehr gut zu meinem Projekt passt, das Begehren als Bewegung im Raum zu denken, also als Nicht-Hier. Dazu ein Zitat von Kristeva. The D-Jack never stops demarcating his universe, whose fluid confines, for they are constituted of a non-object, the abject, constantly questions his solidity and impel him to start afresh. A tireless builder, the deject is in short a stray. And the more he strays, the more he is saved. Zitat Ende. Wenn wir zurückweichen in diesem Akt der Separation, stellen wir also nicht die Frage, wer bin ich, sondern wo bin ich? Wo bin ich heißt, wo fange ich an und wo höre ich auf? Aber auch, komme ich hier überhaupt vor? Ist hier überhaupt Platz für mich? Psychoanalytisch würde man von einer Erfahrung der Aphanesis sprechen. Also der Angst, nicht von einem Signifikanten repräsentiert zu sein. Keinen Ort zu haben, nicht reinzupassen. Oder nicht mehr reinzupassen. Weil sich die Bedingungen geändert haben oder weil man sich selbst geändert hat. Also wenn, um ein Beispiel aus der letzten Folge aufzugreifen, wenn Roland Barthes merkt, dass er in der Mitte seines Lebens angekommen nicht einfach so weitermachen kann wie bisher, das heißt ein Buch nach dem anderen schreiben oder eine Vorlesung nach der anderen halten und dabei einfach nur das Thema wechseln, dann ist das auch eine Erfahrung der Aphanesis. Das passt nicht mehr, das bin nicht mehr ich. Also auch hier, statt zu fragen, wer bin ich und Attribute aufzulisten, fragt er, wo bin ich? Wo bin ich in meinem Leben? Passe ich hier noch hin? Wo bin ich? Jedenfalls nicht hier. Damit verlegt auch Kristeva, finde ich sehr, sehr interessant, das Begehren in den Raum und zwar als Bewegung. Subjektivierung als eine Art unendlicher Prozess. Es klingt anstrengend und auch irgendwie einsam. Als wäre man, also wenn man das jetzt so wörtlich nimmt, dann klingt es ja, als wäre man immer gehetzt, könnte nirgendwo bleiben, fühlte sich ständig nur vom anderen bedroht, weil das Begehren der anderen immer eine Zumutung ist. Und wenn ich so nachdenke und überlege, ob sich das mit meinem Empfinden deckt, dann muss ich natürlich sagen, überhaupt nicht. Weil diese Beschreibung natürlich eine theoretische Reduktion ist, die einen einiges sehen lässt und anderes nicht. Das darf man nicht vergessen. Also das beschreibt nicht alles. Was hier noch nicht vorkommt, das sind zum Beispiel die Intersubjektivität auf der einen und die Produktivität auf der anderen Seite. Und das hängt für mich natürlich zusammen, weswegen mich ja das produktive Gespräch interessiert. Also eine produktive Intersubjektivität. Denn hier im Gespräch geht man erstens eine Beziehung zum anderen ein und zweitens bleibt das Begehren hier nicht einfach nur eine gehetzte Bewegung, sondern sie wird ja, diese Bewegung, das Begehren wird ja produktiv. Ich würde sagen, das Gespräch ist sogar die Beziehung zum anderen und gleichzeitig das Produkt dieser Beziehung. Und dazu gehört, dass wir dem anderen ein Rätsel sind und er oder sie uns. Und das findet sich ja auch so bei Barth. Also in der eben zitierten Stelle hat er ja auch eine Tür offen gehalten, indem er zwar einerseits betont, dass wir einander ein Rätsel bleiben, weil wir nie werden nachvollziehen können, warum jetzt Bart zum Beispiel Kleingeld mag, aber Nachmittage nicht. Aber dann auch hinzugefügt, dass dieses Körperrätsel, das man ist, nach Komplizität oder Gereiztheit verlangt. Nach Komplizität oder Gereiztheit, also nach einer Beziehung. Einer Beziehung zum anderen. Unsere Eigenheiten bestimmen nicht nur unser Verhältnis zur Welt, wie wir in der Welt sind, sie machen uns aus. Also wir sind ja unsere Schrullen, unsere Ticks und Besonderheiten. Das zeigt sich irgendwie daran, wenn jemand stirbt. Also an was erinnert man sich, wenn jemand nicht mehr da ist? Man erinnert sich doch liebevoll an die kleinen Dinge, die eine Person ausmachten. Also daran, dass er die Spülmaschine 10-mal umräumte, bevor er sie laufen ließ. Oder daran, dass sie den Tick hatte, den letzten Schluck im Glas nicht trinken zu können. Oder irgendwie sowas. Wir sind also unsere Schrullen. Und diese Schrullen, die wir sind, das kann wiederum für andere anziehend oder abstoßend sein. Wir können uns darüber verbünden oder dafür verachten. Denn wo entstehen Freundschaften? Ja, meist dort, wo man sich spontan sympathisch ist. Man ist sich sympathisch. Ich finde übrigens an dieser Stelle das Reflexivpronomen total wichtig, denn es zeigt ja an, dass sympathisch keine Eigenschaft ist, sondern eine Relation. Also niemand ist sympathisch. Aber vielleicht ist sie oder er mir sympathisch. Und vielleicht nicht mal die Person, die ganze Person, vielleicht ist es auch einfach ein Detail, eine Haltung, eine Geste, eine Besonderheit, irgendwas, woran ich meine, was Vertrautes wiederzuerkennen. Das sind sozusagen kleine Phantasmen, die so eine Intersubjektivität zwischen uns, zwischen dem fremden anderen und mir überhaupt erst ermöglichen. Pierre Bourdieu würde sagen, auf was wir da anspringen, das ist der Habitus. Und natürlich, Herkunft und soziale Distinktion spielen immer eine Rolle. Aber auch diese Theorie hat ihre Grenzen, denn auch wenn sich Menschen an ihrem Habitus wiedererkennen, gibt es ja trotzdem Sympathien und Antipathien innerhalb und über die sozialen Schichten hinweg. Also Anziehungen, die nicht einfach nur auf die Herkunft zurückgeführt werden können. Die Sympathie ist also kein objektives Werturteil und doch bestimmt sie im Wesentlichen unsere Beziehungen. Und genau wie der Begriff Intuition ist sie eigentlich eine Verlegenheitsvokabel, denn wir können sie gar nicht argumentativ begründen. Was nicht heißt, dass wir nicht instinktiv, noch so eine Verlegenheitsvokabel, der Instinkt, egal, dass wir nicht instinktiv wissen, also eigentlich spüren, aber eben mit Gewissheit spüren, dass wir dort etwas lesen, ein kompliziertes Gemisch aus Eigenheiten und Prägungen, dieses seltsame Gemisch, das der andere ist. Das auf das seltsame Gemisch trifft, das wir sind. Und irgendwie passt es oder es passt nicht. When two people meet for the first time, schreibt der Freud-Schüler Ferenczi, when two people meet for the first time, an exchange takes place. Not only of conscious, but of unconscious stirrings. Also Ferenczi war klar, dass zwischen zwei Menschen nicht nur ein bewusstes Gespräch stattfindet, sondern auch ein unbewusstes. Und ich glaube, um Lichtenberg konsequent weiterzudenken, mit Ferenczi müsste man also eigentlich sagen, es unterhält sich, oder? Also so wie man sagt, es denkt oder es blitzt, es unterhält sich. Über was es sich wohl so unterhält? Und warum versteht es sich manchmal besser und manchmal schlechter? Dort, wo man sich sympathisch oder unsympathisch ist, so Bowinschen, und das ist eben das Faszinierende, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dort greifen das Affektive, das Kognitive, das Kulturelle und das Historische ineinander. Und dabei sind die Neigungen eben wichtig. Also meine spontane Zu- oder Abneigung für eine Person kann ich nicht beeinflussen, aber in dieser Grauzone, wie Bowinschen das nennt, da entsteht Freundschaft. Denn auch wenn wir unsere Neigungen nicht beeinflussen können, wir können uns darüber verbünden. Ich zitiere, in der blitzhaften Übereinstimmung, in der fast reflexhaften Gemeinsamkeit von Sympathie und vor allem der gemeinsamen Aversion gegen etwas oder jemanden, feiert die Freundschaft ihre größten Triumphe. Das ist ihr Ferment, ihr Kitt, der schwerer zu lösen ist als etwa der gemeinsamen Überzeugung. Zitat Ende. Überzeugungen, Werte, Lebenseinstellungen, all das kann man ausbuchstabieren. Die spontane Abneigung aber als körperliche Gewissheit, als kleiner Augenblick der Wahrheit, ist wie gesagt eine nicht sprachliche Angelegenheit. Und dennoch ist sie eine Gewissheit. Wir wissen hier mehr, als wir zu wissen glauben. Doch dieses Wissen lässt sich nicht objektivieren. Also ich kann kein generelles Gesetz über, keine Ahnung, die Empörung formulieren, die ich darüber empfinde, wenn mein Tischpartner in einem Restaurant lustvoll das ganze Menü liest, bevor er eine Entscheidung trifft. Da überhaupt nichts dagegen spricht, weil meine Abneigung eben subjektiv ist, weil ich gerne nur draufschiele und dann bestelle. Eine Gewissheit aber, die sich nicht objektivieren kann, sagt Bovinschen, schafft ein enormes Bedürfnis nach Komplizenschaft. Was? Das regt dich auch so auf? Du bist mir aber sympathisch. Freundschaft als Komplizenschaft. Bovinschen bringt hier gezielt Alternativbegriffe wie diesen ins Spiel, also Komplizenschaft, für ihr Anliegen, die Freundschaft aus dieser Kalenderblatt-Betulichkeit zu befreien, die ich ja schon erwähnt habe. Und, wie sie sagt, es wieder zu einem beunruhigenden Thema zu machen, ihm die entgrenzende Radikalität, die ihm gebührt, zurückzugeben. Wieso eigentlich wieder? Oder wieso zurückgeben? Was ist denn mit unserem Begriff von Freundschaft passiert, dass Bovinschen ihm Kalenderblattbetulichkeit attestiert? In dem ganzen Gerede von Anziehung und Abstoßen, sagt Bovinschen, liegt die Gefahr, der Freundschaft eine Art ausgleichende Balance zu unterstellen, so eine Art Harmonienlehre daraus zu machen. Und nicht nur das, sondern die Freundschaft und ihr Gegenbegriff der Feindschaft wiederum zum dialektischen, kosmologischen Prinzip zu machen. Also es ist eine Hin- und Herbewegung, dass man sagt, Dinge ziehen sich an oder stoßen sich ab. Man ist sich Freund oder Feind. Die Chemie stimmt oder sie stimmt nicht. Sympathie und Antipathie. Also dass man so eine Art Lustprinzip der Schwingungen daraus macht, aber eine Art Lustprinzip, das letztlich eben doch aufgeht. Und das will Bovinschen vermeiden. Und ich auch. I don't want to catch up, damit wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Mir wird übrigens gerade zum ersten Mal klar, dass die eigentliche Konsequenz von let's catch up genau das ist. Es ist der Versuch einer Stillstellung der Dynamik des Gesprächs. Catching up ist quasi das Anti-Gespräch. Denn wenn man wieder auf dem gleichen Stand ist, dann kann man ja aufhören zu sprechen. Das ist die Freundschaft als Harmonienlehre und das kann es nicht sein. Freundschaften sind selbst komplizierte Gemische. Bovinschen nennt sie einzigartige Vermischungen einzigartiger Mischungen. Also wir sind die einzigartigen Mischungen und wir vermischen uns in unseren Freundschaften. Und es ist natürlich ein bisschen messy. Niemand kann sagen, was die genauen Regeln einer Freundschaft sind. Und das zeigt sich auch an unserem Vokabular, das wir dafür haben. Und Bovinschen listet jetzt auf, was die Freundschaft einfach in unserer Sprache im Gegensatz zur Liebe nicht hat. Es gibt keine Freundschaft auf den ersten Blick. Es gibt keine Freundschaftsaffäre, kein Freundschaftsakt, kein Freundschaftsabenteuer, kein Freundschaftsbrief. Natürlich, und das weiß auch Bovinschen, gibt's all das natürlich auch, aber diese Formen sind nicht durch Signifikanten in unserem symbolischen System repräsentiert. Wir machen einfach keinen Raum dafür. Ich versuche ja manchmal, das subversiv zu unterlaufen. Das kam in den früheren Episoden hier und da mal vor. Also manchmal neue Worte zu erfinden oder andere neu zu besetzen. Zum Beispiel den Begriff Liebesbrieffreundschaft versuche ich zu prägen. Oder die Liebe plus, so wie es die Freundschaft plus gibt, um hier ein bisschen Unordnung zu stiften und diese fixen Kategorien ja ein wenig aufzumischen. Das ist mir so eine Art Anliegen. Warum? Das hat sprachästhetische und natürlich auch politische Gründe, aber vor allem brauche ich, glaube ich, die Liebe, um meine Konzeption des unendlichen Gesprächs auszuarbeiten. Denn, das muss ich jetzt erklären, also das unendliche Gespräch ist kein Liebesdiskurs. Dazu ist die Sprache der Liebe viel zu selbstreferenziell. Wenn man ständig sagt, ich liebe dich, kommt man kein Stück voran. Aber das unendliche Gespräch enthält Elemente der Liebe und das ist Teil seiner Dynamik, Teil seiner Bewegung. Und das muss ich jetzt auch noch ein bisschen genauer erklären. Denn es gibt auch eine Kalenderblattbetulichkeit des Nachdenkens über das Gespräch. Und wenn ich jetzt einfach Liebe auf die Liste der Inhaltsstoffe setze, dann ist das auch nicht sehr viel oder nicht genug. Also wenn ich Liebe sage, dann meine ich eine ganz bestimmte Liebe. Dann meine ich, dass man dem anderen in dem unendlichen Gespräch, also in dem Gespräch, das ich versuche zu konzipieren, dass man dem dass dieses unendliche Gespräch eine eigene Dialektik hat. Und zwar eine Dialektik des affektiven Vorschusses, den man dem anderen gewährt. Und so betrachtet bekommt dann auch der Ekelbegriff Let's catch up eine andere Note, weil hier geht es ja auch irgendwie um den Vorschuss, um das Voraussein. Im produktiven Gespräch, so würde ich behaupten, greift eine Art Übertragungsliebe. Das ist ein Begriff von Freud, womit er das Phänomen beschreibt, dass er beginnt zu beobachten, dass sich die Analysanten sehr häufig in ihre Analytiker verlieben. Also es gibt wie eine Liebe, die eingebracht wird in diese Dynamik des therapeutischen Gesprächs. Lacan nimmt den Begriff von Freud auf, spricht dann aber nur noch von Übertragung und vermeidet damit, dass es nur um Liebe geht, weil andere Affekte können hier auch eine Rolle spielen. Also der Hass oder die Verachtung können auch Teil dieser Dynamik der Übertragung sein. Der wesentliche Punkt aber, der das alles zusammenhält, ist, dass die Übertragung ein unverzichtbares Element der Analyse ist, weil sie was in den Gang bringt. Erst in der Beziehung zum anderen wird was hervorgebracht, das sonst verdeckt oder verborgen bleiben würde. Wie funktioniert das jetzt genau? Dadurch, dass man glaubt, dass der andere einem voraus ist. Das ist der wesentliche Punkt. Die Analysantin etwa unterstellt der Analytikerin, dass sie etwas weiß. Dass sie sie durchschaut, dass sie alles über sie sowieso schon weiß und sie nur langsam dahin begleiten möchte. Die Analytikerin wird damit in die Position der Wissenden gebracht. Sie wird zum Subjekt, dem Wissen unterstellt wird. Das ist übrigens keine einseitige Geschichte, also die Übertragung oder Übertragungsliebe. Es gibt auch eine Gegenübertragung. Denn die Analytikerin, die hat ja auch ein Unbewusstes. Und wie wir von Ferenczi wissen, kommunizieren die beiden miteinander. Unbewusstes spricht mit Unbewussten. Und die Analytikerin kann auch genervt, beeindruckt, hingerissen und so weiter sein von ihrer Analysantin. Wie jetzt damit umzugehen ist, mit diesem Affektprozess, darüber scheiden sich dann die Geister. Also Freud war der Überzeugung, dass die Asymmetrie des psychoanalytischen Gesprächs wichtig ist. Und Ferenczi wiederum war der Meinung, dass die Analysantin auch immer die Analytikerin analysiert, was dieser wiederum helfen kann oder total wichtig sein kann, damit sie die Analysantin analysieren kann. Klingt sehr nach Kybernetik zweiter Ordnung, hat ein Freund zu mir gesagt, als ich ihm davon erzählt habe. Und es stimmt. Also ein zeitgenössisches Beispiel für diese Übertragung, Gegenübertragung wäre, wenn Menschen künstlichen Intelligenzen eine Persönlichkeit unterstellen und dann eine emotionale Bindung zu ihnen aufbauen, obwohl ihnen bewusst ist, dass sie mit einer Maschine reden. Das hat Weizenbaum schon in den 80er Jahren mit seinem Therapiebot Eliza entdeckt. Ich glaube, es waren die 80er, vielleicht war es sogar früher. Machine Learning wäre dann vielleicht so eine Art massive Gegenübertragung, aber darüber denke ich irgendwann anders nach. Denn all das soll ja nur dazu dienen, kurz zu umreißen, was es mit der Übertragung auf sich hat, da ich ja an einer Theorie über das Gespräch arbeite und beobachte, dass im produktiven Gespräch dieser Effekt zu verzeichnen ist. Eine Art Liebe, die nicht Liebe als Gefühl der Verschmelzung ist, sondern Liebe als affektiver Vorschuss. Meine Gesprächspartnerin sagt vielleicht was, etwas noch nicht ganz Ausgegorenes. Sie wirft mir einfach so einen halbfertigen Gedanken hin. Und ich, weil ich viel von ihr halte, weil ich sie schätze und dann manchmal vielleicht liebevoll überschätze, ich nehme das Gesagte für mehr als was es ist. Und weil ich denke, dass sie mir voraus ist und ich sie erst gedanklich noch einholen muss, weil ich versuche zu verstehen, was sie mir sagen will, produziere ich den Gedanken erst, den ich meine, ihr zuschreiben zu können. Oder ich füge einem halbfertigen Gedanken etwas hinzu. Also ihr unterstelltes Wissen ist vielleicht eigentlich mein Wissen, das ich gerade erst hervorbringe. Oder zur Hälfte mein Wissen. Das ich aber nicht hervorgebracht hätte, wenn ich es ihr nicht unterstellt hätte. Also ich versuche sie einzuholen und renne dabei eigentlich an ihr vorbei. Und im günstigsten Fall entsteht so eine unheimlich produktive Dynamik, in der sich beide gleichzeitig hinterher und voraus sind. Also eine Dialektik aus Übertragung und Gegenübertragung, die im Zwischen dieses Vorsprungs Neues produziert. Und das kann so ein kleiner Rausch sein, also eine Art freundschaftlicher Liebesrausch voller produktiver Missverständnisse. Großartig. Und vielleicht kann man deswegen sagen, dass es manchmal gar nicht so sehr darum geht, sich gut zu verstehen, sondern dass fast wichtiger ist, dass man sich gut missversteht. Wenn Let's Catch Up das bezeichnete, also dieses spielerische Voraus- und Hinterhersein, dann bin ich auf jeden Fall dafür zu haben. Und dass das gemeint ist, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und damit bin ich am Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.